Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Sicherheitsnetz für den Euro. Die EU will Mitgliedstaaten, die sich verschulden, früher und härter anpacken. Dazu um eins die Frage, wie geht es der EU und ihren Mitgliedstaaten überhaupt nach der Finanzkrise? Gast im Tagesgespräch ist ein sehr gut vernetzter internationaler Politikberater. Andere Schlagzeilen heute Mittag. Weg mit der bedingten Geldstrafe. Diese Buße auf Bewährung schrecke niemanden ab und gehöre abgeschafft, finden die Kantone und die meisten Parteien. Und ringen um Kompromiss. In Japan stehen die Verhandlungen über den Schutz der Artenvielfalt kurz vor dem Abschluss. Rendezvous am Freitag. Am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst die Frage, was ist bis jetzt passiert heute? Der Nachrichtenüberblick mit Angelique Welchi.
Am EU-Gipfel in Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs die Beschlüsse von letzter Nacht verabschiedet. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel lobte die neuen Regeln, Stabilität sei das A und O für die EU. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich darauf geeinigt, dass Mitgliedsländer früher und härter bestraft werden sollen, wenn sie die Schulden- und Defizitgrenze überschreiten. Auch Banken sollen künftig zur Rechenschaft gezogen werden. Die Einzelheiten werden bis zum EU-Gipfel im Dezember ausgearbeitet. Die Reallöhne in der Schweiz dürften im nächsten Jahr um 0,7% ansteigen. Dies geht aus der jährlichen Lohnumfrage der Bank UBS hervor. Nach der Wirtschaftskrise gäbe es Aufholbedarf. Dank dem starken Aufschwung im laufenden Jahr dürfe man nun in vielen Branchen mit deutlichen Lohnerhöhungen rechnen, schreiben die UBS-Ökonomen. Dies gelte insbesondere im Metall-, Elektro- und im Autogewerbe sowie für die Beschäftigten in der Informatik, im Gesundheits- und Sozialwesen. Die bedingte Geldstrafe, die im Schweizer Strafrecht erst seit 3 Jahren gilt, soll wieder abgeschafft werden. Die bedingte Geldstrafe habe sich in der Praxis nicht bewährt, sagen die Justizbehörden. Sie wirke nicht abschreckend. In der Vernehmlassung sprachen sich nun auch die meisten Parteien für eine entsprechende Änderung des Strafrechts aus. Dass dafür die kurze Gefängnisstrafe wieder eingeführt werden soll, unterstützen die bürgerlichen Parteien. SP und Grüne sind dagegen. Die Revision sieht auch vor, dass die elektronische Fußfessel in der ganzen Schweiz eingeführt wird. Die Kantone Bern und Wallis bekräftigen ihre Forderung nach einem Ausbau der Lötschberg-Achse. Die für den internationalen Eisenbahnverkehr wichtige Transitlinie stoße schon bald an ihre Kapazitätsgrenzen, betonen die Berner Regierungsrätin Barbara Ecker und ihr Walliser Amtskollege Staatsrat Jacques Melli. Seit dem Jahr 2000 habe sich der Güterverkehr auf der Lötschberg-Achse verdoppelt und auch der Personenverkehr habe die ursprünglichen Annahmen deutlich übertroffen. Die Kapazitäten ließen sich deutlich erhöhen, wenn die fertig ausgebrochene zweite Lötschberg-Röhre nun auch bahntechnisch ausgerüstet würde. Erstklasspassagiere müssen auf der Gotthardstrecke ab Dezember wieder in den Speisewagen, wenn sie etwas Warmes essen wollen. Für gut ein Jahr hat die SBB probehalber in der ersten Klasse warmes Essen und Trinken serviert. Nach der Probephase wird das Projekt nun nicht weitergeführt. Das Angebot habe nicht rentiert, so die SBB. Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV freut sich, dass das Projekt eingestellt wird. Der SEV kritisierte unter anderem, dass nicht spezielles Service, sondern das Zugpersonal das Essen und Trinken servierten. Frankreich will die Jugend dazu erziehen, Musik im Internet nur legal herunterzuladen. Junge Franzosen bekommen künftig vom Staat einen Gutschein von 50 Euro, mit dem sie im Internet zum halben Preis Musik kaufen können. Die Aktion ist auf 2 Jahre begrenzt und kostet den Staat 50 Millionen Euro. Auf der anderen Seite geht die französische Urheberrechtsbehörde intensiv gegen Raubkopierer vor. Verdächtige werden das erste Mal per Mail und das zweite Mal mit eingeschriebenem Brief verwarnt. Anschließend drohen eine Buße und eine 1-jährige Sperre des Internetzugangs. Den Geheimdiensten Russlands und der USA ist eine große gemeinsame Aktion geglückt gegen die Drogenmafia in Afghanistan. Spezialeinheiten zerstörten 4 Drogenlabors, in denen vor allem Heroin hergestellt worden sei, wie der Chef der russischen Antidrogenbehörde mitteilte. Der Schaden für die afghanische Drogenmafia belaufe sich auf mehrere hundert Millionen US-Dollar. Russland unterstützt die USA und die NATO im Kampf gegen Drogen in Afghanistan.
12.35 Uhr. Auf einen nächsten Fall Griechenland will die EU vorbereitet sein und früher und härter eingreifen. Wir hören mehr über diesen EU-Notfallplan, für den auch die Banken zur Kasse gebeten werden könnten. Und um eins das Tagesgespräch mit Werner Weidenfeld über die EU. Der deutsche Politikwissenschaftler hat schon manchen europäischen Spitzenpolitiker beraten. Andere Berichte im Rendezvous. Bedingte Geldstrafe. Mit dieser Sanktion wird in der Schweiz niemand so richtig warm. Artenvielfalt. Wie der Kompromiss an der großen UNO-Konferenz zu diesem Thema aussehen könnte. Stalinismus. Russische Menschenrechtler kämpfen öffentlich gegen das Vergessen. Und
der Berg ist groß, wir sind klein,
sagte Bundesrat Leuenberger tief unten im Gotthardmassiv Mitte Monat. Dieses und andere Worte des Oktobers auch noch vor eins. Zuerst aber nochmals zu Angelique Welchli. Sie hat das Wochenendwetter, Verkehrsmeldungen und Wirtschaftszahlen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.458 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 36,63 gehandelt und der Dollar zu 98,84 Rappen. Das Wetter am Nachmittag ist es überall sonnig. Vor allem im Westen ziehen einige Schleierwolken vorbei. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 11, im Süden bei 14 Grad. Mit teils starkem Föhn sind in den nördlichen Alpentälern bis 18 Grad möglich. Am Wochenende ist es im Osten mit teils stürmischem Föhn oft freundlich. Im Westen hat es mehr Wolken, ab und zu fällt Regen. Im Süden setzt am Samstagabend Regen ein. Am Sonntag fällt intensiver Dauerregen. Die Temperatur liegt in der ganzen Schweiz bei rund 11 Grad. Mit Föhn werden teilweise bis 20 Grad erreicht. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Stau oder stockender Verkehr in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen der Raststätte Grauholz und Wankdorf. In der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey zwischen Gebr und der Verzweigung Laver. Auf der A1 Richtung Yverdon zwischen La Sarra und Chavornay. Und in der Region Zürich auf der A3 Richtung Chur zwischen Thalwil und Horgen, sowie auf der Silhochstraße zwischen Zürich-Brunau und dem Autobahnende in Wiedikon.
In einer langen Nachtsitzung haben die Staatschefs der EU-Länder also die Stoßrichtung der Finanz- und Wirtschaftspolitik der EU verändert. Noch müssen die Entscheide in Gesetze gegossen werden, aber mindestens in Umrissen zeigt sich jetzt, welche Lehren die EU aus der Finanzkrise zieht. Aus Brüssel unser EU-Korrespondent Urs Bruderer.
So etwas wie Griechenland diesen Frühling soll nicht mehr passieren. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy sprach von einer schweren Krise, die da überwunden werden musste.
Our next political duty was to draw the lessons for the future, to make the European economies more crisis-proof.
Jetzt habe man die Lehren ziehen und die europäischen Volkswirtschaften krisensicherer machen müssen. Tatsächlich ziehen die Staatschefs einige Lehren. Der Stabilitätspakt wird umfassender und schärfer. Neu sollen auch Länder mit zu hohen Schulden ins Visier der EU-Kommission geraten, wenn ihre Schulden nicht langsam aber sicher zurückgehen. Das ist eine wichtige Neuerung. Bisher ging die Kommission nur gegen Länder mit zu hohem Defizit vor. Länder also, deren Schulden zu schnell wuchsen. Neu will die Kommission auch früher vorgehen, wenn ein Euroland in Schulden- oder Defizitprobleme gerät. Das Land soll früher verwarnt werden und früher in ein Verfahren geraten, das schneller zu Bußen führen kann als bisher. Frühe, schnelle und kleine Bußen, statt wie bisher eine Drohung mit Bußen erst dann, wenn das Land schon so tief in den Schulden steckt, dass man es sinnvollerweise gar nicht mehr büßen kann. Die Kommission hätte sich gar ein Bußensystem gewünscht, das funktioniert wie eine Radarfalle. So und so viel zu schnell gefahren, respektive so und so viel zu viel Schulden gemacht, das kostet so und so viel Euro Buße. Das wollten die EU-Staatschefs nicht. Wirtschaftspolitische Sanktionen werden in der EU also nicht zu einem reinen Verwaltungsakt eines mit einem Bußentarif bewaffneten Beamten. Wirtschaftspolitische Sanktionen bleiben ein politischer Entscheid. Neu sind die Entscheidmechanismen aber so festgelegt, dass es auch tatsächlich zu Sanktionen kommen sollte. All diese Maßnahmen zielen darauf ab, einen zweiten Fall Griechenland zu verhindern. Und zusammen mit den erweiterten Rechten der EU-Statistiker, die den nationalen Behörden neu genauer auf die Finger schauen dürfen, werden sie auch wirken. Doch in der Krise stand nicht nur Griechenland plötzlich an der Klippe, sondern auch etwa Spanien oder Irland. Länder, die schulden- und defizitmäßig vor der Krise blendend dastanden. Auch das soll sich nicht wiederholen. Darum wird die EU-Kommission in Zukunft neu auch die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Länder überwachen. Also ihr Lohnniveau beispielsweise, aber auch die Entwicklung ihrer Importe und Exporte. Auch das sei eine weitere wichtige Lektion aus der Krise, so EU-Ratspräsident Van Rompuy.
Member States should feel that their policy decisions affect all their partners and the Union as a whole.
Die Mitgliedstaaten sollen in Zukunft spüren, dass ihre wirtschaftspolitischen Entscheide auch ihre Partner und die EU als Ganze betreffen könnten. Wie zum Beispiel diesen Frühling, als die übrigen Euro-Länder Griechenland mit Krediten unter die Arme griffen. Darum haben sich die Staatschefs gestern auch geeinigt, einen Krisenmechanismus für bankrotte Euro-Staaten einzurichten. Einen solchen Mechanismus haben sie diesen Frühling in aller Eile und provisorisch eingeführt mit dem für 3 Jahre gespannten 440 Milliarden Euro Rettungsschirm. Der neue Mechanismus soll, so Van Rompuy, die No-Bailout-Klausel der EU-Verträge nicht berühren, also die Bestimmung, die finanzielle Solidarität zwischen Euro-Ländern per Gesetz verbietet. Und der neue Mechanismus soll im Fall eines Bankrottes auch die privaten Gläubiger zur Kasse bitten. Klingt gut. Nur, im Falle Griechenlands wären das vor allem europäische Banken gewesen. Und viele Beobachter sagen, Griechenland sei nur gerettet worden, weil die europäischen Banken die drohenden Verluste nicht verkraftet und das globale Finanzsystem erneut in Gefahr gebracht hätten. Kurz, Krisen sind unberechenbar und zwingen darum wohl weiterhin zur Solidarität.
Urs Bruderath berichtet. Die Banken sollen also beteiligt werden an diesem Krisenplan, an diesem Rettungsmechanismus für überschuldete EU-Länder. Dass die Banken mitzahlen sollen, was ist die Überlegung dahinter? Das fragte ich unseren Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Ja, es geht vor allem darum, dass eben nicht immer nur der Staat als Retter einspringt und damit die Steuerzahler, das ist den Wählerinnen und Wählern eben schlecht zu vermitteln. Kommt dazu, die Forderung nach einer Beteiligung der Banken, die ist ja nicht ganz neu. Schon während der Griechenland-Krise gab es vor allem in Deutschland den Ruf nach einer Beteiligung der Banken, die ja eben indirekt dann wieder von dieser Rettungsaktion profitierten. Denn die Rettung Griechenlands war ja eigentlich auch eine Art Bankenrettungsaktion. Deutsche Banken waren mit gut 50 Milliarden Euro in Griechenland engagiert. Und wenn sie dieses Geld auf einen Schlag verloren hätten, so hätten die Banken große Probleme bekommen und der Staat hätte dann eben wiederum die Banken noch einmal retten müssen.
Und wie könnte denn so eine Beteiligung der Banken aussehen?
Ja, die Details kennt man ja noch nicht. Die sollen bis zum Dezembergipfel, wie gehört, ausgearbeitet werden. Aber es könnte wohl, wie schon bei der Griechenland-Krise aus Deutschland gefordert, darauf hinauslaufen, dass die Banken und andere private Gläubige, wie zum Beispiel Investmentfonds, auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Das heißt, auf einen Teil auch ihrer Kredite, die sie ausgegeben haben. Oder eine weitere Möglichkeit, die Banken könnten eben kurzfristige Kredite in langfristige Kredite umwandeln. Das heißt, einem gefährdeten Land eben mehr Zeit geben, die Krise zu bewältigen und das Geld eben später zurückzuzahlen.
Bei so einer Rettungsaktion für ein EU-Land müssten da auch die Schweizer Banken mitmachen.
Also man muss da 2 Dinge sehen, denke ich. Zum einen die Schweizer Banken, das zeigen zumindest die neuesten Zahlen der Schweizer Nationalbank. Die Schweizer Banken sind nicht mit extrem hohen Summen in europäischen Ländern engagiert. Kommt dazu, juristisch kann man die Schweizer Banken nicht via EU-Recht zu so einer Rettungsaktion verpflichten. Das heißt eben, dass sie auf einen Teil ihrer Kredite verzichten würden. Aber ich denke, wenn auch juristisch das nicht möglich ist, so ist es sehr wohl politisch möglich, Druck auf die Schweizer Banken respektive die Schweiz auszuüben. Denn die Schweizer Finanzindustrie, die ist ja sehr eng mit der europäischen verknüpft und von einem stabilen Euro profitieren auch die Schweizer Banken. Das ist im Interesse der Schweizer Banken. Und so wäre es wohl sinnvoll, wenn sie im Krisenfall auch ihren Beitrag leisten würden.
Wird es denn gegen diese vorgeschlagene Beteiligung der Banken Widerstände geben?
Also Freude wird das Ganze bei den Banken natürlich sicher nicht auslösen. Es ist natürlich praktischer, wenn der Staat als Retter auftritt. Aber ich denke, es wird sich zum Schluss doch die Einsicht durchsetzen, dass zumindest eine Mitbeteiligung der Banken politisch nicht zu umgehen ist. Denn wer eben Staatsanleihen eines Krisenlandes kauft oder schon besitzt, der muss eigentlich mit dem Risiko einer Insolvenz, also der Möglichkeit rechnen, dass ein Land dieses Geld nicht mehr zurückzahlen kann, dass er eben sein Geld oder zumindest einen Teil davon verliert. Ich denke, alles hängt jetzt noch davon ab, wie diese Bankenbeteiligung im Detail aussieht, wie stark sich die Banken beteiligen müssen und ob man das Ganze überhaupt juristisch sauber festlegen kann. Denn wichtig ist, dass die Banken ihr Risiko im Voraus genau abschätzen können. Denn wenn zum Schluss aus Angst eben keine Bank mehr Staatsanleihen kauft und so den Ländern eigentlich keine Kredite mehr gibt, dann wäre das eben auch nicht gut.
Antworten von Thomas Oberer waren das von unserer Wirtschaftsredaktion. Eine Geldstrafe aufgebrummt bekommen und sie dann doch nicht bezahlen müssen. Diese sogenannte bedingte Geldstrafe gibt es in der Schweiz erst seit 3 Jahren. Aber jetzt soll sie schon wieder abgeschafft werden. Zu gering sei die abschreckende Wirkung, meint der Bundesrat und erhält Unterstützung von bürgerlicher Seite. Inlandredaktorin Christian Wanner.
Man wird bestraft und merkt es nicht mal. Etwa so lässt sich die Kritik an der bedingten Geldstrafe und an der bedingten gemeinnützigen Arbeit zusammenfassen. Die Berner SVP-Nationalrätin und Polizistin Andrea Geisbühler.
Die Straftäter merken sofort, dass ihnen gar nichts geschieht, dass eigentlich gar nichts passiert. Und daher ist es eigentlich nur noch Täterschutz und nicht mehr Opferschutz, weil die Täter eigentlich straffrei eben davonkommen. Und das ist etwas, das jetzt hoffentlich dringend geändert wird.
Geisbühlers Partei, die SVP, möchte über den vorliegenden Vorschlag hinaus weitere Verschärfungen im Strafrecht. Konkret sollen Freiheitsstrafen schneller zum Zug kommen, als es der Bundesrat vorsieht. Die bedingten Strafen hätten sich nicht bewährt, finden auch FDP und CVP. Sie befürworten die Revision des Strafrechts. So sollen Geldstrafen zwar möglich bleiben, nur aber unbedingt. Will heißen, dass die Strafe bezahlt werden muss. Dazu FDP-Nationalrätin und Juristin Christa Markwalder.
Dass Geldstrafen als solche beibehalten werden, ist wichtig und richtig. Aber gleichzeitig sollen auch wieder kurze Freiheitsstrafen eingeführt werden, die dank moderner Technik wie beispielsweise dem Electronic Monitoring auch relativ kostengünstig durchgeführt werden können.
Kostengünstig deshalb, weil mit dem Electronic Monitoring, mit der elektronischen Fußfessel, Strafen zu Hause verbüßt werden können. Das entlastet die Gefängnisse. Die Gefängnisse entlasten, das war bereits ein Ziel der letzten Revision. Damals wurden die kurzen Freiheitsstrafen schlicht abgeschafft. Nun kommt die kurze Freiheitsstrafe also wieder zurück. Straftäter sollen ab einer Verurteilung zu 3 Tagen ins Gefängnis müssen. Die SP hingegen ist skeptisch. Der Zürcher SP-Nationalrat und Rechtsprofessor Daniel Josic erläutert:
Die kurzfristige Freiheitsstrafe ist eine sehr problematische Strafe. Sie ist auf der einen Seite sehr teuer und auf der anderen Seite bringt sie mit Blick auf die Resozialisierung erwiesenermaßen nichts.
Für Josic handelt es sich um eine Revision aus der Defensive nach anhaltender Kritik. Die aktuellen Sanktionen seien nicht wissenschaftlich untersucht worden. Hier knüpft auch die Grüne Partei an, die Revision komme zu früh und sie sei abzulehnen. Trotzdem, das Strafgesetz wird künftig schärfer. Das entspricht einem Bedürfnis aus Praxis und Politik. Der Bundesrat kann mit seinem Vorhaben auf breite Unterstützung zählen.
Der Bericht von Christine Wanner im Rendezvous von Schweizer Radio DRS. Es ist 11:45. Immer mehr Tier- und Pflanzenarten verschwinden weltweit, sterben aus. Im japanischen Nagoya ringen die Vertreter von 193 Ländern seit Tagen um ein Abkommen, das diese Entwicklung bis ins Jahr 2020 stark bremsen oder bestenfalls sogar stoppen soll. Nachdem es die vergangenen Tage nicht nach einem Erfolg ausgesehen hat, könnte es jetzt aber offenbar zu einer Einigung kommen. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler ist jetzt zugeschaltet. Sie verfolgen die Verhandlungen. Wie ist der Stand in Nagoya?
Bald sollte ein großer Stolperstein aus dem Weg geräumt sein. Es steht nämlich die Einigung auf ein Abkommen bevor, das regelt, wie die Entwicklungsländer entschädigt werden, wenn Unternehmen Geld mit ihren Naturressourcen verdienen. Also wenn zum Beispiel eine Pharmafirma Gewinne macht mit einem Wirkstoff, der aus dem Regenwald stammt. Und ohne dieses Abkommen werden die Entwicklungsländer dem Kernstück, dem strategischen Schutzplan, nicht zustimmen.
Sie sagen, dieser strategische Schutzplan sei das Kernstück. Was steht denn da genau drin?
Da steht drin, dass man dringende und wirksame Maßnahmen treffen will, um den Verlust an Biodiversität bis 2020 zu stoppen. Wichtig ist aber, dass diese Strategie 20 ganz konkrete Ziele enthält, um dies zu erreichen. Also zum Beispiel sollen bis 2020 20-25% der gesamten Landfläche als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Das wäre eine Verdopplung zum Stand heute. Und über manche Zielzahlen wie diese wird jetzt gerade noch verhandelt. Und Beobachter sagen, eine Einigung sei zwar keine Formsache, aber man sei nahe an einem Erfolg dran.
Und was würden Umweltschützer zu so einer Einigung sagen, zu diesem jetzt offenbar greifbaren Abschluss?
Im Großen und Ganzen werden sie das als Erfolg, schon nur weil es eben so lange ausgesehen hat, als käme es zum Eklat, als würde gar nichts dabei herauskommen. Natürlich gibt es einige Wermutstropfen, zum Beispiel verlangten die Umweltschützer größere Schutzgebiete auf den Meeren, nämlich etwa 20% analog zum Land. Das würde vor allem auch die Überfischung bremsen helfen, aber diese Zahl wird jetzt eher wahrscheinlich zwischen 6-15% liegen.
Danke für diese Erklärungen. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler war das. Alle 15 Sekunden ein Name. In einer kleinen Parkanlage in Moskau wird heute der Stalin-Opfer gedacht. Eine russische Menschenrechtsorganisation will damit den Toten des Repressionsregimes einen Namen geben. Sie hat vor 4 Jahren damit begonnen, stets am heutigen 29. Oktober die Namen aus einer Liste von über 2 Millionen Opfern zu zitieren. Aus Moskau berichtet Peter Giesling.
Seit heute früh um 10 Uhr und noch bis heute Abend zitieren auf einem kleinen Podium und unter offenem Himmel Angehörige der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial aus der äußerst umfangreichen Liste der stalinschen Todesopfer.
Abramow Juri Ivanovich, 45 лет.
Juri Abramow, 45 Jahre alt, Mitarbeiter des Geflügelkombinats, erschossen am 14. Juni 1938. Alexander Abramson, Abteilungsleiter der Schifffahrtsgesellschaft, erschossen am 29. Dezember 1937. Mein Vater, Michael Nikolski, geboren 1898, Ingenieur im Chemiekombinat und Mitglied der Akademie der Wissenschaften, erschossen im Keller der Moskauer Lubjanka am 8. Dezember 1937. Es sind vor allem ältere Menschen, die heute Vormittag in die kleine Parkanlage direkt gegenüber der gefürchteten Moskauer Geheimdienstzentrale Lubjanka geströmt sind. Immerhin am Nachmittag, so heißt es, sollen sich hier auch noch ein paar Schulklassen einfinden. Mit diesem Gedenkanlass will Memorial den Todesopfern des Stalin-Terrors, Zitat, wieder einen Namen geben. Zudem, es gehe auch darum, dass im heutigen Russland die schlimmen Schattenseiten der eigenen Geschichte nicht verdrängt würden. Wladimir Lukin weiß, wovon er spricht. Er ist der Menschenrechtsbeauftragte der russischen Regierung und, wenn er sich jeweils vorsichtig zur Vergangenheit oder auch zu aktuellen Menschenrechtsfragen äußert, so wird er regelmäßig von Angehörigen der Jugendorganisation Naschi, der Putin-Partei, verunglimpft. In der Schule, so Lukin, und überhaupt in der russischen Gesellschaft, werde derzeit zu oft versucht, die Stalin-Zeit zu verdrängen oder gar zu verherrlichen. Dabei ist es doch ganz besonders wichtig, dass wir stets dem Terror dieser Zeit gedenken, welcher hier bei uns Hunderttausende von Menschenleben zerstört hat. Wir müssen uns erinnern, sonst haben wir keine Zukunft. Und Irina Ostrovskaya von Memorial meint, trotz Aufklärungsbemühungen wollten viele im heutigen Russland ganz einfach nichts mehr wissen über die damalige Zeit. Und es werde wohl noch manchen 29. Oktober brauchen, bis die Namen aller rund 2 Millionen Menschen vorgetragen worden seien, welche damals von den Stalin-Schergen unmittelbar nach der Verhaftung ums Leben gebracht worden seien. In Moskau herrscht derzeit leichter Schneefall. Alle 15 Sekunden wird immer wieder ein neuer Name aus der Opferliste vorgetragen. Die Stimmung vor der Lubjanka ist bedrückend.
Fedorovna, 27 лет, танцовщица Ярославской филармонии, расстреляна 14 сентября 1937 года.
Der Oktober ist fast zu Ende. Für uns der Moment, ein paar Ereignisse noch einmal für Sie tönend Revue passieren zu lassen. In den Worten des Monats von Daniel Hubacher blicken wir tief in die finsteren Löcher, in die in diesem Oktober Licht kam.
Es ist was Großartiges.
Also das ist exzeptionell.
One of the most remarkable projects in transport in Europe at all.
Naja, wenn man sich das im Fernsehen angesehen hat, hat ja das schon gereicht, dass einem die Gänsehaut runterläuft.
Europa ist beeindruckt über das, was die kleine Schweiz mit großem Willen geschafft hat. Aber blenden wir zurück zu diesem geschichtsträchtigen 15. Oktober.
Der Berg ist groß, wir sind klein. Gestern wollten wir den Berg versetzen, heute durchbohren wir ihn und schaffen den längsten Tunnel der Welt.
Okay, Maschine start.
Verstanden, Maschine starten.
Bereits sehe ich, dass der erste Schutt rauskommt. Es ist gestartet.
Jetzt klopft und schadet und man sieht Sissi.
Ob Sie es mir glauben oder nicht, mir sind die Tränen gekommen.
So ungefähr 40 Durchschläge in meiner Tunnelkarriere da erlebt. Aber der längste Eisenbahntunnel der Welt, das ist das Größte. Ne?
Ein emotionaler Moment für die Mineure hier, aber auch dort, jene im fernen Chile, die nach wochenlangem Bangen aus dem finsteren Loch ans Licht geholt wurden und weinten vor Glück und Dankbarkeit.
Muy feliz, muy feliz, todo lo que está pasando con nuestros hermanos mineros.
Hallo Boss, sagte der Schichtleiter, der letzte gerettete Mineur, zu Chiles Präsident Piñera. Ich übergebe hiermit die Schicht. Und als er vor der Präsidentengattin auch noch den Helm zog, stimmte der Präsident die Hymne an.
Quiero que cantemos con el casco en el corazón la canción nacional en honor de todos los chilenos. Viva Chile!
Viva!
Viva Chile, mierda!
Viva!
Puro Chile, tu cielo azulado.
Apropos Hymne. Die ist manchmal etwas Glückssache, wie unsere Bundespräsidentin bei ihrem Staatsbesuch in Norwegen erleben musste. Doch Doris Leuthard ist aufrechten Hauptes neben König Harald stehen geblieben, auch dann, als die Musik einsetzte.
Es war dem König und allen ihr eher peinlich und sie haben heute nochmals zwei Chancen, dann die richtige Nationalhymne zu spielen.
Kleine Pannen erhalten die Freundschaft. Die UBS will einen Schlussstrich unter die schwere Zeit mit Milliardenverlusten und dem Steuerstreit mit den USA ziehen. Und der höchste UBS-Banker, Kaspar Villiger, streute sich und seiner Crew ein bisschen Asche aufs Haupt.
Dieser Wachstumsstrategie wurde alles unterordnet. Und diese Wachstumsstrategie war wahrscheinlich zu ehrgeizig und sie war wahrscheinlich auch Ausdruck eines gewissen Verlustes des Maßes.
Das Maß verloren, das hat in den Augen vieler Französinnen und Franzosen auch die Regierung Sarkozy, die dem Volk die Pensionierung nicht gönnen will. Der Protest auf der Straße ist laut.
A priori, ils vont empêcher les réquisitionnés grévistes de prendre leur poste de travail.
Und zum Schluss noch ein Abschiedsgeschenk für Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Nach langen Verhandlungen im Steuerstreit mit Deutschland ist das Kriegsbeil begraben. Man macht sich auf Richtung Abgeltungssteuer. Ende gut, alles gut für Hans-Rudolf Merz, der über den langen Verhandlungsmarathon meinte.
Und die Jahreszeiten haben sich entwickelt und der Sommer hat die Früchte gekocht und jetzt ist es Herbst und wir werden ernten.
Der Oktober 2010, Daniel Hubacher hat mit uns zurückgeholt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.